Radio Zusa.
Ich begrüße Sie ganz herzlich an den Lautsprechern zu einer weiteren Sendung bei Radio Zusa, Ihrem Bürgerrundfunkradio im Elb-Pilgergespräch. Und eigentlich möchte ich gleich korrigieren zum Elbe-Oder-Pilgergespräch, denn heute geht es von der Elbe, dem längsten zusammenhängenden Radweg in Niedersachsen, ich hoffe, das ist richtig, an die Oder nach Frankfurt zum Fluss Oder. Die Flüsse verbinden ja Menschen miteinander. Und diesmal stimmt es, denn mein erster Gast stammt aus Lüneburg und ist langjähriger Journalist bei der hiesigen Zeitung. Ich möchte mit ihm über die Veränderung journalistischer Arbeit sprechen. Und das zweite Thema betrifft die Kunst. Ein gern vernachlässigter Blick auf einen Nebenschauplatz, auf ein Weichziel, wie es manche Politiker beschreiben. Ist das eigentlich wahr? Dazu später mehr. Mein Gast heißt Hans-Martin Koch und ist ein echter Lüneburger und kennt den Betrieb journalistischer Arbeit von der Pike auf an. Er ist bekennender Lüneburger. Ich begrüße ihn im Studio in Lüneburg.
Naja, ich bin in Lüneburg geboren, auf dem Dorf, 10 Kilometer weiter aufgewachsen, zum Joanneum gegangen, vor dem Abi zu Hause ausgezogen und mich durch Wohngemeinschaften in Stadt und Land geschlagen.
Der ganz klassische Weg.
So etwa, ja.
Okay, und wie geht's nach dem Abitur weiter?
Ich war tatsächlich 15 Monate bei der Bundeswehr und wurde Panzerfahrer. Ich glaube, ich war einfach zu faul zum Verweigern. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann habe ich Lehramt studiert, weil ich damals eine Freundin hatte, die gesagt hat, wenn du weggehst, dann kracht's. Und also bin ich einfach geblieben, weil ich auch nicht so recht wusste, was ich sonst machen sollte. Hab dann Lehramt studiert, Referendariat gemacht und zur Prüfung sagte dann der Schulrat, auch für Sie gibt es in 10 Jahren einen Silberstreifen am Horizont. Sprich, die Lehrerschwemme war damals sehr groß, heute ganz anders. Und ich habe dann den inneren Mittelfinger gehabt und dann durch Zufall bei einer Party gehört, wie eine Frau hinter mir sagte, ja, da ist ja ein Volontär in der Probezeit rausgeflogen bei der Zeitung. Und dann habe ich gedacht, okay, hat auch mit Sprache und Vermittlung zu tun, kannst ja mal eine Bewerbung machen. Auch wenn ich vielleicht anderer politischer Farbe war oder so. Aber naja, das hat dann aus irgendwelchen Gründen geklappt. Und plötzlich war ich Volontär der Landeszeitung Lüneburg.
Dürfen wir hier erwähnen, ist keine Werbung. Die Landeszeitung gibt es heute noch. Wir leben aber in einer digitalen Welt. Wie haben Sie denn begonnen, Ihre ersten Berichte, Reportagen, was auch immer, zu schreiben?
Na, damals war noch Schreibmaschine, also nichts von Internet und so weiter. Also man hat noch ordentlich rumgehackt auf den Tasten. Stand auch im Vertrag, dass ich hätte 10 Finger schreiben lernen müssen und Steno habe ich aber nicht gemacht. Ging auch so. Aber es war natürlich für heutige Arbeitsverhältnisse gar nicht vorstellbar, wie man damals gearbeitet hat. Aber das muss man nicht verklären, das war einfach nur so. Ja. Also im Gegenteil, das war einfach mühsamer und auch deutlich langsamer.
Musste man sich eigentlich mehr konzentrieren? Musste man mehr überlegen im Vorfeld? Oder was waren da so die speziellen Hintergründe? Wie ist man daran, also arbeitstechnisch herangegangen?
Ja, im Kern erstmal ziemlich genauso. Man hat zum Beispiel Gespräche geführt oder eine Ratssitzung beobachtet oder ein Fußballspiel oder hat einen Kinofilm gesehen oder ein Theaterstück, was auch immer. Und hat sich seine Notizen gemacht und eine Idee bekommen, was mache ich draus, was beim Schreibmaschinenschreiben anders war. Man musste vielleicht schon den zweiten oder dritten Satz wissen, bevor man den ersten schrieb. Das weiß man heute vielleicht auch, aber war schon verdammt mühsam mit Tipp-Ex oder so wieder was auszuradieren und neu anzufangen. Also ist viel Papier zusammengeknüllt worden. Und heute kann man natürlich viel leichter mit Sprache umgehen.
Also Sie haben das Referendariat gemacht und Sie sind dann auch geblieben bei der Zeitung. Und wie waren dann die Aufgabenverteilung?
Als Volontär war es üblich, dass sie durch die verschiedenen Ressorts ging. Ein paar Wochen hier, ein paar Wochen da und so weiter. Dass man in Hamburg eine zusatztheoretische Geschichte gemacht hat an der Akademie für Publizistik. Und dann schälte sich was raus. Also bei mir schälte sich ziemlich schnell raus, dass ich in die Kultur ging, weil ich A, aus einem Kirchenmusikerhaushalt kommt und B, lange Jahre ein Filmforum gemacht habe in Lüneburg. Und da hatte ich so schon zwei Grundqualifikationen vielleicht. Und das damalige Kulturressort war so besetzt, dass die beiden Personen sich nicht so gut verstanden. Und man dann dachte, wir müssen dann einen Schnitt machen und zack, war ich auf einmal da drin. Und als der damalige Ressortleiter in Ruhestand ging, war ich so weit, dass ich dann mir gesagt habe, also wenn ich jetzt wieder wen vor die Nase kriege, dann muss ich doch sehen, dass ich nochmal weiterkomme. Und man hat unendlich viel gelernt, weil Kulturberichterstattung in Lüneburg heißt, alles bedienen. Also von Punk bis Operette, von Fachliteratur bis Comic oder so. Und es war jeden Tag ein anderes Thema. Also unterscheidet sich natürlich völlig von dem, was die großen Feuilletons machen. Wo jemand nur für Theater zuständig ist und sicher mehr Zeit hat für einen Artikel in der Regel, als wir es hatten und haben. Dafür kriegt man aber einen schönen Überblick über das, was Kultur bedeutet oder sein kann.
Ja. Nämlich, was bedeutet das für Lüneburg?
Oh. Große philosophische Frage. Also Lüneburg ist eine Bildungsbürgerstadt und das sieht man auch, wenn man die Stadt mit anderen Städten dieser Größenordnung vergleicht. In aller Regel kann man sagen, dass Lüneburg ein deutlich breiteres Kulturangebot hat, von großartigen Kantoreien bis zu Ausstellungen und Rockmusikbands und so weiter. So, auch wenn es sicher Probleme gibt, zum Beispiel mit dem Sterben des Café Klatsch jetzt demnächst, kaum ein Ort auch da ist oder wenig Orte, wo Lüneburger Bands auftreten können. Solche Probleme gibt es natürlich, aber insgesamt ist das sehr breit, das Kulturangebot, und wird auch in der Regel sehr gut angenommen.
Das heißt natürlich, es gibt auch immer Unterstützung für den kulturellen Bereich.
Ja, natürlich. Da kann man sagen, sind Subventionen, kann auch sagen, sind Investitionen so in Kultur, weil das ja für die Lebensqualität enorm wichtig ist. Aber es gibt natürlich das meiste nicht zum Nulltarif. Ich kann in Hamburg kommerziell ein Musical machen, in dem 100 Euro Eintritt. Das kann ich hier nicht. So, also man kann dann immer nur Ja oder Nein sagen. Und wenn ich etwas haben will, wie Theater in Lüneburg, dann ist klar, dass ich da auch investieren muss, wenn ich da bis zu 200 Leute beschäftigen will.
Sie haben viele Menschen kennengelernt. Was war denn das interessanteste oder spektakulärste Gespräch?
Das sage ich immer, das Nächste. Ja, das ist natürlich krank, wenn man so lange gearbeitet hat in dem Metier, da verschwimmt das alles. Ne? Ich habe mal überschlagen, dass ich etwa 3000 Abende mit Kultur in mir habe, und das ist wirklich Gaga. Also, und deswegen, es gibt so ein paar Punkte, mit denen mir dann einfallen, und natürlich sind Highlight-Gespräche, wenn man das so will, mit irgendwelchen Prominenten wie Bernstein oder Liebeskind oder sowas, aber das sind nicht die wichtigen Gespräche. Es gibt eine Zeit im Leben, da findet man das vielleicht wichtig, mit so berühmten Leuten mal gesprochen zu haben, aber auch das relativiert sich. Ich spreche gern mit Leuten, die zugewandt sind.
Sie sind zugeschaltet bei Ihrem Bürgerrundfunkradio, Radio Zusa im Elb-Pilgergespräch. Und im Gespräch mit Hans-Martin Koch wollen wir über die journalistische Arbeit sprechen von gestern und heute. Was hat sich verändert? Aber natürlich auch über Lüneburg.
Was ist denn im Kulturbereich, in den Sie bedient haben, journalistisch für Sie am wichtigsten? Wo sagen Sie, das war mein Thema, das ist mein Gebiet?
Auch schwer. Also ich kann das so beantworten. Am besten schreiben lässt sich über alles, was selbst auch mit Sprache zu tun hat. Sprich Theater oder Literatur oder meinetwegen bestimmte Performance-Sachen oder Konzerte, bei denen auch Text vorkommt. Das ist sicher leichter im Zugang als Ballett, was eine ganz andere Sprache hat, oder Orgelmusik, die auch eine ganz andere Sprache hat. Die muss man auch erstmal verstehen. So, kann ich nicht behaupten, auch wenn ich aus dem Kirchenmusikerhaus komme. Okay. Also das Schreiben fällt sicher leichter, wenn man mit Sprache auf Sprache reagiert. Bei anderen Sachen muss man überlegen, wie kann ich das vermitteln an ein breites Publikum. Also ich möchte ja nicht nur Akademiker erreichen, sondern ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Also selbst da, wo ich es weiß, werde ich kein Fachvokabular benutzen. Also ganz banales Beispiel, Pizzicato, die gezupften Saiten beim Streichinstrument. Und wenn ich durch die Straße gehe und Pizzicato frage, dann kriege ich die Antwort, die habe ich auch schon gegessen. So, also ich schreibe ja nicht nur für ein gehobenes Feuilleton, wo sowieso nur Akademiker die Leser sind, sondern ich hoffe, breit zu erreichen.
Das ist ein Thema, was heute genauso wichtig ist wie damals. Welches Publikum erreicht man? Heute spricht man von einem Gatekeeping, das wir formulieren oder das die Medien formulieren. Was ist Ihre Zielgruppe? Wie war denn Ihr Fokus auf Ihre Zielgruppe? Haben Sie Befragungen gemacht oder wie ging das?
Also es gab solche Sachen natürlich vom Verlag aus. So die Akzeptanz der einzelnen Ressorts erfragt hat. Das war, ich muss immer wahr sagen, meistens so, dass bei so Umfragen rauskam, 75%, so grob, lesen die Zeitung wegen des Lokalen. Sport hat etwa 50% Interesse, die Männer und nicht die Frauen, oder weiß nicht. Und Kultur war immer so bei 25-30%. So. Und wir können aber damit angeben, dass wir mal eine Umfrage hatten, da lagen wir, ich glaube, bei 60%. Das mag auch einer älter werdenden Zeitungslesergenerationen geschuldet sein, die einfach der Kultur eher, vielleicht weil sie mehr Zeit hat, warum auch immer, mehr zugeneigt ist.
In den 2000er Jahren kam Social Media auf. War das ein Thema bei Ihnen?
Naja, das war mit dem Aufkommen vom Internet und natürlich Social Media war natürlich das Geschäftsmodell für Zeitungen weitgehend kaputt. Wenn man sich an Sonnabendausgaben, sei es LZ, sei es FAZ, sei es Süddeutsche Zeitung oder Frankfurter Rundschau, was auch immer, die Sonnabendausgaben anguckt damals wohlgemerkt, dann passten die eigentlich nicht im Briefkasten, weil die so viele Anzeigen hatten. Von Anzeigen lebt das eben. Und dieses Anzeigengeschäft ist natürlich durchs Internet und zunehmend dann auch durch Social Media völlig weggebrochen, weil Social Media, ich sage ja gerne immer sogenannte soziale Medien, da kommt dazu, dass dann natürlich auch so die Art, wie sich Menschen informieren, sich völlig verändert hat und dadurch gedruckte Zeitungen völlig aus dem Blick oder zunehmend aus dem Blick geraten sind.
Welche Konsequenzen hatte das? Haben Sie das in Ihrem Berufsleben nachvollzogen? Welche Konsequenzen hatte das für Sie oder für den Verlag?
Für den Verlag wahrscheinlich mehr als für mich. Ich bin ja nur Geschichtenschreiber. Und der Verlag musste natürlich überlegen, wo ist ein Geschäftsmodell, dass wir überhaupt auf dem Markt bleiben können. So, und recht früh war es so, dass Inhalte erstmal umsonst im Netz waren, und was natürlich überhaupt kein Geschäftsmodell ist. Und heute versucht man natürlich, die Leute dahin zu kriegen, dass sie etwas abonnieren und dann auf dem Rechner lesen. So, das funktioniert und ich glaube auch zunehmend, inwieweit es denn wirklich mal tragen kann. Das muss man sehen. Noch ist jedenfalls die gedruckte Zeitung der Ort, an dem Geld verdient wird. Und inhaltlich muss man sich natürlich auch darauf einstellen, dass online insgesamt anders gelesen wird. So, es ist visueller und, falls ich da jetzt nicht Käse rede, wird auch insgesamt schneller und weniger gelesen. Also kurze Texte funktionieren, glaube ich, online besser. Und im Gedruckten kann man eher auch einen längeren Text machen.
In der Kurze liegt die Würze, das wäre ein Sprichwort dazu, aber es hat ja auch einen Nachteil, würde ich mal sagen, es finden keine Diskussionen statt oder keine Reflexionsmodelle, die jetzt versprachlicht werden oder über die man reden kann oder so. Wie sieht das aus?
Ja, Diskussionen gibt es im Netz natürlich deutlich mehr als in der Zeitung. Da gibt es ja in erster Linie den Leserbrief und da erscheinen dann 3 bis 5 vielleicht pro Ausgabe. Aber im Netz kann natürlich ein einzelner Artikel sehr schnell auch hunderte und mehr Reaktionen auslösen. Jetzt kommt die für mich wichtige Frage, welche Qualität haben diese Äußerungen? Und extrem viel ist aus dem Bauch rausgeschossen und erst geschrieben und wenn überhaupt danach überlegt oder gar nicht überlegt. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Und wenn man dann sieht, wie viel Hass und gezielte Manipulation darüber kommt, dann sehe ich das alles sehr kritisch. Und allein schon, dass es gelungen ist, die recherchierenden Medien als die Fake-Medien zu bezeichnen, aber nicht die Medien, die ausschließlich eine einzige Richtung verfolgen. Das ist schon ein ziemlicher Coup, den Herr Trump und bis hin zu Populisten hier gelandet haben. Da hat sich was sehr verschoben.
Spüren Sie das denn hier auch? Ich meine, Sie reden ja mit vielen Leuten. Spüren Sie das hier im Raum Lüneburg auch, dass so Momente des Kippens da sind, wo sich Meinungen verändern, die nicht mehr, die keinen sachlichen Hintergrund mehr haben?
Also in den Kommentaren passiert das viel. Jetzt in der Kultur muss ich wieder sagen, wenig. So, da gibt es auch Resonanz, aber Online-Kommentare nur bei bestimmten Sachen mal viel. So, bei populären Themen passiert das. Jetzt haben wir über das Ende vom Kaffeeklatsch, was hier eben eine Institution ist, für Live-Musik was gemacht. Da kamen dann sehr viele Reaktionen drauf. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt über eine H-Moll-Messe von Bach schreibe, da gibt es online keine Reaktionen drauf. Also, falls das überhaupt in den Online-Bereich geschoben wird, so ein Artikel. Das ist schon sehr unterschiedlich. Bei lokalen Themen, die Aufregerthemen sind, also irgendwelche Baustellenthemen und so, da gibt es sehr viel Kommentare in der Regel. Also, es gibt auch Themen, die werden sehr stark geklickt haben, aber wenig Kommentare. Das sind so die, also viel sicher so Unfallgeschichten und solche Sachen.
Sie haben das Stichwort genannt, Data-Visualisierung, nennt man das heute so in einer Fachsprache. Also die Auswertung von Themen und die Zusammenführung von Ergebnissen, also die digitale Auswertung von Themenschwerpunkten. Hat das irgendwo einen Einfluss auf Ihre eigene Arbeit gehabt?
Ach, da kommt mir wieder das Alter zugute. Also das ist für Jüngere völlig anders. Für die ist völlig selbstverständlich, dass die gleich mit dem Blick, wo kann ich einen Film machen dazu, wie kann ich den machen, wen brauche ich dafür. So, das passiert bei mir noch nicht oder vielleicht auch gar nicht mehr so. Also ich bin nach wie vor, da ich auch fast eigentlich ausschließlich von zu Hause arbeite, ich bin nach wie vor Geschichtenschreiber. So, und das ist aber für eine jüngere Generation ist völlig klar, dass sie auf den verschiedensten Medien aktiv sein müssen und dran denken müssen, was brauche ich dafür, wie muss ein Bild sein und welche Länge muss das haben und so weiter. Also da wird natürlich auch sehr viel abgesprochen. So, aber das erreicht mich nicht mehr so. Das ist eine Altersfrage. Aber für jemanden, der 30 ist und Journalismus macht, ist das völlig anders.
Das heißt, die müssen sich da reinknien?
Die müssen sich da reinknien. Ich müsste. So, und da, wo es sein soll, werde ich das auch tun, solange ich Lust habe und man Lust an meine Arbeit hat. So, was ich viel mehr mache als früher, ist Fotos. Aber die sind auch viel einfacher, weil man die heute zu neuen, also ich mache ausschließlich mit einem mobilen Endgerät Fotos. So, ich habe zwar noch eine Kamera zu Hause, aber ich weiß gar nicht, wie viel Staub da schon drauf liegt. So, und das muss man recht viel machen heute. Ist aber, wenn es leichte Themen sind, auch ganz gut machbar bei schwierigen Lichtverhältnissen, abends, nachts auf Bühnen und so, ist das schon schwieriger. Und ich werde nicht im Theater aus Reihe 19 aufstehen und nach vorne gehen und ein Foto machen. Das kann man dem Publikum nicht zumuten. Da ist ein Fotograf dann nötig, der hinten steht und das entsprechende technische Gerät hat, mit dem er hervorragende Bilder machen kann.
Okay, das wäre meine nächste Frage. Wir sind ja auch an der Schwelle. Wir haben Sie schon vielleicht sogar schon überschritten. Analoge Fotografie, das war damals das Thema, als die digitale Fotografie aufkam und jetzt ist es KI. Also es wäre ja noch einfacher, alles per Text einzugeben und dann ein Bild generieren zu lassen. Das ist nicht Ihr Thema?
Nee, das ist nicht mein Thema. Aber da ich ja auch ein bisschen auf den sogenannten sozialen Medien unterwegs bin, sehe ich natürlich, was für ein gigantisches Thema das ist. Und welche Chancen sicher darin liegen in manchen Bereichen, aber auch welche gigantischen Risiken, wenn es darum geht, wie informiere ich mich, und wenn ich das hauptsächlich über soziale Medien tue, dann ist es nicht mehr unterscheidbar. Worauf kann ich mich verlassen und was ist einfach eine erfundene Geschichte und gefaktes Bildmaterial. Also noch, finde ich, kann man es ganz gut erkennen, aber sicher auch nicht überall. Mhm. Und das wird sich weiter perfektionieren. Und von daher bin ich in dieser traditionellen Ansicht, dass die recherchierenden Medien nach wie vor die Träger von Wissen und Faktizität sind. Mhm. So, dass, ich glaube, da verschiebt sich eine Menge, und junge Generationen, die natürlich in diese KI-gesteuerte Welt mit einer großen Selbstverständlichkeit reinwachsen. Da, wenn ich es noch erlebe, bin ich sehr gespannt, wie die sich informieren. Natürlich lesen die auch Online-Zeitungen und sowas. Oder? So, und trotzdem verschiebt sich da, glaube ich, was.
Wie ist denn das bei Ihnen in der Redaktion? Also wird das wahrgenommen, KI, und wo wird es eingesetzt? Und wo müssen Sie als Journalist selber noch eine Kontrolle übernehmen?
Ja, ich muss natürlich immer eine Kontrolle über Faktizität nehmen, um das Wort nochmal zu gebrauchen. Und man sollte auch KI natürlich kennzeichnen, so was mit Hilfe von KI gemacht worden ist. So, wie das im Detail jetzt und vor allen Dingen künftig gemacht wird, weiß ich nicht. Da bin ich nicht mehr in den Diskussionsprozessen. Spannend sind die aber. Ich habe eine KI auch mal eine Theaterkritik von mir schreiben lassen am Tag vor der Premiere. Und die habe ich dann der Dramaturgie gegeben, und die haben gesagt, oh, das war aber ganz schön viel richtig drin. Aber zum Glück eben nicht. So, dass der Einfluss der Regiearbeit dann eben doch nicht so, logischerweise nicht so zum Tragen kam.
Also das heißt, im Journalismus wird eine ganz erhöhte Aufmerksamkeit und auch Kontrollfähigkeit abverlangt, um nochmal Unterscheidungen oder Klarstellungen herbeizuführen, wenn irgendwelche Informationen in die Öffentlichkeit gehen.
Das sollte man machen, aber wir haben ja längst alternative Fakten, und was ich als Fakt bezeichne, sieht vielleicht jemand anders ganz anders. So, das finde ich schwierig. Herr Trump hat bei seiner ersten Wahl gesagt, noch nie wären so viele Leute auf der Straße gewesen, als ein Präsident gewählt wurde. Die Bilder haben aber gezeigt, dass die Straße ziemlich leer war. Wer was glaubt, ist immer so eine Frage. Nicht? Und das Netz geriert eigene Wahrheiten. Ich habe so ein Beispiel, dass auf einer Berliner Schießanlage, wo man wahrscheinlich auch so privat schießen kann, ist ein Jordanier tot aufgefunden worden. Und die Polizei hat gesagt, es gibt kein Fremdverschulden. Im Netz kann man nachher die Wahrheit lesen, dass zwei Israelis ihn ermordet haben. Und es ist so oft behauptet worden, dass die andere Aussage, die wahrscheinlich ja die tatsächlichere ist, natürlich die nicht wahre Aussage wäre, weil das ja schon so oft überall steht. Gab es aber früher auch schon so Sachen, also war nicht so dramatisch. Also, in manchen Ateliers von Künstlern steht der Satz, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und dann Karl Valentin, der soll es gesagt haben, hat er aber nie gesagt.
Das wäre wahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen und auch zu verifizieren, ne? Denn überall sind wir nicht gegenwärtig. Und was er hinter der Kulisse gesagt hat, wo wir nicht zugehört haben?
Nein, er weiß es, dass es aus einer Operette stammt, wo eine Frau einen Artisten anschwärmt und sagt, Kunst ist schön, und er dann sagt, macht aber auch viel Arbeit. Und Karl Valentin hatte in diesem Film irgendwo auch eine kleine Rolle, eine ganz andere.
Ja, okay. Also wir sind bei der Zukunftsperspektive angelangt, Journalismus als KI generiert. Das ist natürlich auch eine Sache, wo die Fragestellung von Fakten und Fakes zunehmend wichtiger wird. Was denken Sie, wenn Sie in die Zukunft gucken? Was wird uns überraschen oder was wird uns überrumpeln?
KI ist die Frage, wie weit wird sie uns beherrschen? Da kann man nicht vorhersagen. Und vor allen Dingen kann man nicht vorhersagen, worauf reagieren die Menschen wie. So, also wem und folgen sie, was nehmen sie an, was erklären sie für Wahrheit, und ich glaube, Populisten haben es, je komplexer die Welt wird, umso einfacher. Weil sie einfach mit einfachen Wahrheiten arbeiten, mit Schlagworten. Und man kann sich in eine Diktatur auch einkuscheln, solange man nicht widerspricht. So, also ich sehe da schon große Risiken für eine demokratische Gesellschaft. So, das hat immer da für mich stark damit zu tun, wie weit funktioniert auch eine Medienlandschaft. Und in den USA kann man eben sehen, dass sie immer mehr kaputt geht. oder in weiten Teilen schon gar nicht mehr existiert. Und Fox News hat ja selber gesagt, dass sie gelogen haben in Sachen Trump, aber sie wollten ja, dass er an die Macht kommt. So, und das finde ich schon für einen Fernsehsender mit großer Reichweite eine tragische Aussage.
Sie sind zugeschaltet bei Ihrem Bürgerrundfunkradio Radio Zusa im Elb-Pilgergespräch. Und ich bedanke mich bei Hans-Martin Koch für das interessante Gespräch über die journalistische Arbeit. Wir kommen zum nächsten Thema. Ist das Kunst oder kann das weg? Hatte einst die Raumfliegerin in der Düsseldorfer Akademie gefragt und dabei ein Werk von Joseph Beuys zerstört. Das kostete der Stadt etliche tausend Euros. Aber was machen Künstler heute, was machen junge Künstler heute? Und ich habe mich auf den Weg gemacht, darüber mehr zu erfahren. Unitär ist das studentisch organisierte Theater- und Performance-Festival der Europa-Universität Viadrina. Seit 25 Jahren bringt es Studierende, Künstlerinnen, Kulturinstitutionen und Stadtgesellschaft in Frankfurt-Oder, Slubice zusammen. Das Festival entsteht im Rahmen eines zweisemestrigen Praxisseminars und wird von Studierenden kuratiert. Ich treffe auf die Dozentin Anja Winkler, die mir mehr über das Festival erzählt.
Ich bin eine der zwei Coachinnen für das Unitea-Festival, was mit verschiedenen Studierenden stattfindet. Also es sind internationale Studierende von der Viadrina. Und wir haben zusammen innerhalb von zwei Semestern dieses Festival auf die Beine gestellt.
Es kommt aus dem Fachbereich Kulturwissenschaften.
Genau, ich bin Dozentin dort und ich selber habe einen Lehrauftrag bekommen und bin aus Leipzig. Ich bin selber Musiktheaterregisseurin und habe programmatisch quasi meine Expertise mit eingebracht. Und das ist ziemlich einzigartig. Ich habe noch nie gehört, dass eine Universität einem Seminar Geld zur Verfügung stellt, ein Budget, damit die Studierenden lernen, selber wirklich professionelle Gruppen einzuladen und ein ganzes Festival zu organisieren. Und nur wenn man es wirklich selber macht, kann man das auch lernen.
Die Dozentin Anna-Christin Winkler. Zum Netzwerk gehört das Cosmino Theater. Ich treffe auf Rachel Karafistan, Gründerin und Artdirektorin. Das Theater wurde 1998 in Großbritannien, in Coventry, gegründet. Und es entstand inmitten der Ruinen von Coventry während einer Feier, einer Zusammenarbeit zwischen dem Belgrader Theater und dem polnischen Theater. Rachel traf hier auf den polnischen Schauspieler Kuba Piersalski. Und von diesem Treffen an bis heute begann ein gemeinsames Zusammenleben in der Kunst und in der Familiengründung. Heute pendeln sie zwischen Poznan, Berlin und London und führen Theaterstücke auf. Und ich treffe auf ein Theaterstück von ihnen mit der Biografie von 11 afghanistanischen Frauen, die die Übernahme der Taliban-Herrschaft in Afghanistan erlebten und darüber berichten. Rachel erzählt mir, wie es zu dieser Verbindung kam.
Wovon handelt das Stück?
The show was created by 11 young women who live in Afghanistan. I was their English teacher and I'm also a theatre maker. And when they were telling me about their lives, I decided that it was my work as an artist to try to help them bring their stories to the world.
Das ist eine Zeit, in der der politische Wechsel in Afghanistan stattfand.
That's right. So after 2021, when the Taliban took over, this is the experiences of the young women after that time.
Wie kam es zu der Initiative, diese Performance, dieses Theaterstück hier in Frankfurt Oder
zu verwirklichen?
Well, actually, this is the third time Cosmino Theatre have been invited to this festival, and we have a very good relationship with the festival. We performed all of our touring shows here, Stosunki and Heartburn. We played here 2 years ago.
Was erwartet den Zuschauer? Was erwartet mich gleich?
Yes, well, this is a piece of documentary theatre, so they can expect to hear directly from the young women themselves, from very short pieces of film that they sent us, pieces of text that they managed to record under very difficult circumstances and send to me. And then we put it together in a kind of a film, and I sort of interact with it, but I don't speak. I just hold the space for their stories to be told.
Wenn wir eine Botschaft nach außen senden, wie würden Sie diese Botschaft zusammenfassen?
That we should all be feminists. We should all be shouting about what is happening to young women in Afghanistan, women in general in Afghanistan. Because the erosion of women's rights is global. And, what is happening to them is slowly happening everywhere. As an artist, as a woman, I feel enraged by what is happening to them. And holding space for them is probably one of the most important things I've ever done as an artist.
Ich betrete zusammen mit anderen den abgedunkelten Theaterraum. Inmitten der Bühne ein zentrales Licht auf eine Holzkonstruktion gerichtet. Es ist eine One-Woman-Show zwischen Kurzfilmen, Ausschnitten, präsentierten Handzeichnungen von Betroffenen, Originalaufnahmen von den Straßen in Afghanistan, wie Menschen bei Schüssen auseinanderfliehen. Mit wechselnden Kommentaren in persischer, englischer Sprache wird Machtübernahme der Taliban zu einer Demonstration der Entwürdigung, dem sozialen Tod von Frauen sichtbar. Ja, der soziale Tod. Die Bemerkung ist hier angebracht. Sie dürfen nicht mehr tanzen, singen, nicht mehr zur Schule gehen. Kommunikation wird ausschließlich zu einer femininen Zeremonie in abgeschotteten Räumen. Sie sind ans Haus gefesselt. Sozial ausgegrenzt werden sie zu Werkzeugen männlicher Macht. Sie berichten darüber, dass sie durch die mangelnde Wahrnehmung und Anerkennung von ihrem Dasein zu physischer Wahrnehmungsirritation geführt sind. Isolation bedeutet Schmerz. Dem Publikum wird auf einer langen Wäscheleine diese Aspekte des Daseins sichtbar gemacht. Die gemalten Bilder werden in langen Erzählreihen an die Wäscheleine aufgehängt. Ein Gespräch mit den Akteuren oder Fotos unterbleiben, um ihren Schutz zu gewährleisten. In der Nachbesprechung via Live-Schalte formuliert eine Akteurin das Wort Feminismus für sich, während dieser Zeit entdeckt zu haben, ohne dass sie je zuvor etwas über die Bedeutung gewusst hatte. Begrüßt werden die Gäste im Kleist-Forum in Frankfurt-Oder durch den künstlerischen Leiter des Forums, Florian Vogel. Von der Universität Viadrina ist der Leiter der Kulturwissenschaften, Professor Dr. Tim Weichelt, zugegen. Und auch der OB der Stadt Frankfurt-Oder, Dr. Axel Strasser, lässt es sich trotz seines Hochzeitstages nicht nehmen, Grußworte an die Veranstalter des Festivals und an die Gäste zu richten. Das Motto könnte vielleicht in dieser Zeit nicht treffender gewählt sein. Tröste mich in einer Zeit, in der Machtanspruch mit Kriegen durchgesetzt wird. Es ist eine Suche nach Empathie, nach Räumen, in denen Menschen mit ihren Ängsten und Hoffnungen nicht alleine gelassen werden, formuliert er. Die Veranstaltung ist mehrtägig und ich befinde mich am anderen Tag inmitten von Laiendarstellern, Veranstalterinnen des Teams Unitär auf dem Weg durch die Oberstadt Frankfurt-Oder. Wegbegehungen haben sich seit dem 19. Jahrhundert als performatives Mittel etabliert, um Stadtlandschaften sichtbar zu machen, Machtstrukturen zu hinterfragen und kollektive Zugehörigkeit zu verhandeln. Der Künstler Michael Kurzwelli organisiert solche öffentlichen Begehungen, erzählt historische Zusammenhänge und Begegnungen und Ereignisse.
Kulisse 2. Pablo Neruda Block, Nahkauf und Bestdöner FFO. Pablo Neruda war ein chilenischer Schriftsteller, Dichter und Diplomat, der sich vor allem gegen den Faschismus in seinem Heimatland einsetzte. 1971 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Für die, die es nicht wissen, das hier ist der Pablo Neruda Block. Der Nahkauf ist für Bewohner der oberen Stadt schnell zu Fuß erreichbar. Der Vorplatz diente lange, also da wo er jetzt steht, als Drogenumschlagplatz zweier jugendlicher Gangs, die sich auch mit Messern bekämpften. Einen davon hat Hamid gerettet. Hamid rettete den jungen Mann, der dabei schwer verletzt wurde.
Bravo, Hamid!
Hallo, Hamid!
Hamid sagt, beim Bestdöner FFO glauben wir daran, dass niemand hungrig bleiben sollte. Deshalb laden wir bedürftige Menschen und Menschen ohne Unterkunft jeden Tag von 19 bis 20 Uhr zu einem kostenlosen Döner ein. Ein Applaus für Hamid. Ah, hier ist Hamid. Kulisse 4. Ummauertes Rechteck. Dieses ummauerte Rechteck erfüllt keinen sichtbaren Zweck. Ist das Kunst oder kann das weg? Mülltonnenstellplatz. Wer hat noch, was könnte es werden? Also wieder eine Kulisse, die neu bewertet werden kann.
An Orten wie diesen oder dem darauffolgenden Gang in die sogenannten Plattenbauten und dem dadurch zerstückelten Kleistpark wird klar, welche Bedeutung menschliches Handeln besitzt. Die Aktion könnte genauso gut in Lüneburg im Problemviertel Kaltenmoor stattfinden. Anonymität, Hochhäuser, keine Plattenbauten mit bis zu 11 Stockwerken, aber ähnlich viele Stockwerke und gleichen sozialen Problemen in mehrstöckigen Wohngebäuden mit unterschiedlichen Nationalitäten. Ich möchte gerne etwas mehr über die Laienschauspieler in Erfahrung bringen und frage den Berliner Theaterpädagogen Thomas Roth.
Thomas Roth, Sie haben jetzt diesen Spaziergang hier mitgestaltet, Ihre Expertise mit eingebracht. Was ist das Ziel dieses Spaziergangs?
Naja, das Ziel ist, dass wir die Welt, in der wir hier leben, die ja nicht unkompliziert ist, dass wir sie neu begreifen, vielleicht auch ein bisschen beeinflussen können, dass sie andere Punkte erreicht. Wir haben hier, ich hoffe, dass das heute sich so dargestellt hat, auch wir haben zum Beispiel eine Situation, die davon ausgeht, dass diese Leute alle am Anfang deprimiert sind und schlechte Laune haben und so am liebsten Aggressionen spielen eine große Rolle. Und wie man,
meinen Sie jetzt die Anwohner oder die Laiendarsteller?
Die Laiendarsteller, die jetzt und sowas gibt es hier natürlich auch. Hier gab es auch aggressive Attacken Gangs, die mit Drogenverkauf zu tun hatten. Das hat der Michael vorhin auch hier drüben erwähnt bei dem Neukauf. Und wir wollten so ein bisschen einen Weg zeigen, wie man vielleicht aus dem Ganzen rauskommen kann, indem man völlig auf sich selber vertraut, seinen eigenen Intentionen. Und dass man sozusagen einen Weg findet, wie man sich aus der Misere herausarbeitet. Und das ist so gerade in solchen Wohngebieten, wie wir es hier haben, was ja erstmal so ein bisschen deprimierend aussieht. Ja? Also diese ganze, da so eine Perspektive herauszuentwickeln, ist für die Leute, die hier wohnen, nicht einfach und für uns natürlich auch nicht, weil wir wollen noch nicht bevormunden. So, ja.
Höre ich so manche Äußerungen von Politikern, dass Kunst als Weichziel zu betrachten ist, also nicht unterstützungswürdig bei knappen Kassen, so vergessen sie die Wirkung von Kunst. Bedeutsam wird sie besonders dann, wenn es kriselt oder Kriege den Verlust solcher Werte offenlegen. In den Kellern in Kiew werden Theater- und Musikstücke trotz Bombenhagel aufgeführt. Die Schreibkultur in der Isolation ist Überlebensstrategie. Wenn aus dem unter Deck gelegenen Schlachtschiffen, auf den Weltmeeren, in den Casinos die Filme, Aufführungen, Musik- und Tanzeinlagen verschwinden, würden aus den Spinden der Soldaten Gegenstände kunstvoller Erinnerungen entfernt werden, verschwindet die Hoffnung, die Utopie des Andersseins. Thank you. Bei meinem Kulturrundgang durch die Grenzstadt Frankfurt-Oder begegne ich auch Adrian. Er ist noch in Vorbereitung für die Ausstellung am 26.06. in Frankfurt-Oder, der Art Rat.
Ich arbeite zusammen sehr oft mit Wolfram Spürer, der in Frankfurt-Oder eine Galerie hat. Unser Projekt hier in Frankfurt-Oder ist, Kunstobjekte aus Fahrräder zu machen. Und wir laden Leute ein, mitzumachen. Also wir sind hauptsächlich Klangkunst. Und unser Beitrag ist, Fahrräder, also Klangskulpturen und Instrumente zu machen. Was wir gerade haben, und kann ich euch zeigen oder vorspielen, ist ein analog Fahrrad, Rad vom Fahrrad, das wir haben die Speichen ersetzt mit Saiten von Gitarre. Und dann das wird verstärkt durch eine Gitarre, Verstärker. Und dann haben wir auch eine elektronische Version gemacht. Aber die werde ich ganz gerne vorspielen.
Okay. Dann gehen wir mal rüber in den anderen Raum. Ich folge dir, Adrian.
Diese erste ist analog, also das muss gespielt. Ich spiele das mit einem Löffel. Also das ist eine Gitarre-Pickup. Okay. Und es gibt Speichen.
Ui.
Und es gibt Saiten. Aber der läuft ziemlich gut mit Schwerkraft.
Ja. Also das ist ein Kabel, das dann zum Lautsprecher hingeführt wird?
Also über diese elektronische...
Ja, über die elektronische Anlage. Ja. Das ist ja spannend. Also wenn das Fahrrad mal nicht mehr fährt, dann ab zur Musik.
Ja, genau.
Mit Artrad Tour de Oderland präsentiert die Magistrale Kunsthalle und der Frankfurter Kunstverein ein grenzüberschreitendes Kunstprojekt, das sich der Verbindung von Fahrradkultur und zeitgenössischer Kunst widmet. Gefördert durch das Kulturbüro der Stadt Frankfurt-Oder bringt das Projekt Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Kontexten zusammen und rückt das Fahrrad als kulturelles, gesellschaftliches und künstlerisches Motiv in den Mittelpunkt. Die Ausstellung wird vom 26. Juni bis zum 25. Juli 2026 in der Magistrale Kunsthalle in Frankfurt-Oder zu sehen sein. Und die feierliche Vernissage findet am Freitag, am 26. Juni ab 18 Uhr statt. Thank you. Und bevor ich mich von Ihnen verabschiede, ein letzter Hinweis, eine letzte Ausstellung. Mein Besuch geht nach Chemnitz, Utopia, Recht auf Hoffnung, noch bis zum 4. Juli 2026 zu sehen. Die Ausstellung Utopia, Recht auf Hoffnung versammelt künstlerische Positionen, die angesichts globaler Krisen konkrete Visionen für ein gerechtes und nachhaltigeres Zusammenleben entwerfen. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der Utopie selbst und ihren glücksverheißenden, aber auch totalitären Implikationen, richtet sich der Fokus von Utopia auf Projekte, die auf eine Veränderung im Kleinen abzielen. Die gezeigten Werke und Objekte machen Vorschläge für alternative Lebensentwürfe, die aus heutiger Sicht unerreichbar scheinen. Vor allem die Kunst kann in diesem Kontext zu utopischen Zukunftsmodellen wegweisende Beiträge leisten, denn sie begleitet seit der Moderne mit ihrer Palette an ästhetischen wie inhaltlichen Mitteln kritisch-gesellschaftliche Prozesse. Diese kritische Haltung macht Kunst seit jeher zu einem Ort utopischen Denkens. Und damit darf ich mich verabschieden von Ihrem Bürgerrundfunk Radio, Radio Zusa, heute zwischen Elbe und Oder, den Blick über die Flussgrenze hin zu einer anderen Grenzstadt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, sage Dankeschön fürs Zuhören. Sie hörten die Instrumentalmusik, Cha-Cha-Cha, Flamenco, kubanische Musik aus dem Latin Café und einen super Flamenco, Saxophon, Banjo, Flöte und Akkordeon und einen Ausschnitt instrumentaler Musik aus dem persischen Raum. Der letzte musikalische Beitrag kommt aus Potsdam. Das war das Neujahrskonzert der Musikschule in Frankfurt oder in polnischer und deutscher Besetzung. Mhm.